Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen, Patrick Barb. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Gerne. Hallo.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Politikwissenschaftler und haben seit 1984 als freier Journalist für verschiedene Redaktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gearbeitet. Dazu zählen der NDR und der Saarländische Rundfunk. Sie blicken also auf mehr als 40 Jahre journalistische Tätigkeit zurück. In einem aktuellen Vortrag sprechen Sie selber von knapp einem halben Jahrhundert. Sie sind außerdem Buchautor und waren Lehrbeauftragter an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin. Sie haben zahlreiche, vor allem investigative Dokumentarfilme gedreht. Im Oktober 23 erschien Ihr Buch auf beiden Seiten der Front, Meine Reisen in die Ukraine. Darum soll es heute hier auch gehen, um die Ukraine, aber gleichzeitig auch um Journalismus und Medien, weil sie vereinen das sozusagen. Bevor wir in das Kriegsgeschehen eintauchen, welches gerade auch wieder Thema der aktuellen Politik ist, würde mich zuerst interessieren, was Ihrer Meinung nach der Grund für den Einmarsch Putins in die Ukraine war.
Der Hauptgrund war die Osterweiterung der NATO unter schrittweiser Einbeziehung der Ukraine. Ihr wurde ein Angebot gemacht. Die NATO hat sukzessive mit Militärübungen und mit Ausbildern in der Ukraine die sogenannte Interoperabilität hergestellt. Und dann wäre sozusagen der Beitritt nur noch ein technischer Schritt gewesen. Ohne das zu verharmlosen, die Verantwortung liegt beim Kreml, sage ich, dies war ein defensiver Angriffskrieg.
Mhm. Und für Russland bestand einfach die Gefahr darin, dass der NATO-Beitritt die NATO zu sehr ans eigene Territorium bedeutet hätte?
Es ist für Russland das maximale Trauma. Durch die Ukraine sind viele schon auf Russland vorgerückt. Napoleon, es war eine Angriffsfläche im Ersten Weltkrieg für die K&K-Armee, für die kaiserliche Armee. Und insbesondere das stärkste Trauma, das Vorrücken, der Überfall der Hitler-Wehrmacht mit mehr als 27 Millionen toten Sowjetbürgern in der Folge.
Mhm. Und dann fand ja im Zuge dieses Geschehens eine, also ich weiß die richtigen politischen Begriffe wahrscheinlich nicht, aber eine Abtrennung von Gebieten der Ostukraine statt, die sich selbst verwalten wollten. Können Sie noch beschreiben, was da geschehen ist?
Das ist ein Prozess, der sehr schwierig ist und kompliziert ist. Der geht zurück auf den Putsch auf der Maidan, mhm, wo eben ultranationalistische und faschistische Kräfte in der Ukraine mit Hilfe der EU und der Amerikaner die Macht übernommen haben. Es kam zu Gewaltexzessen auf dem Maidan. Es gab mehr als 100 Tote. Die Schüsse kamen aus Gebäuden, welche der sogenannte rechte Sektor besetzt hielt. Das hat eine Studie der Universität Ottawa in Kanada gezeigt, von Ivan Kachanowski. Mhm. Und daraufhin haben sich auch in der Ostukraine unter der mehrheitlich russischstämmigen Bevölkerung Selbstverteidigungskräfte gebildet. Es ist das geschehen, was zuvor eben auch im Westen der Ukraine geschehen ist, in Lemberg und Ivano-Frankivsk, dass eben die Polizei die Waffen herausgegeben hat, dass die Polizei sich mit den politischen Kräften gemein gemacht hat. Die Polizisten, die Milizen in der Ostukraine haben sich den Aufständischen angeschlossen, so kamen die an Waffen. Mhm. Das ist das erste Geschehen. Es kam sofort zu einer militärischen Konfrontation. Sehr früh waren amerikanische Söldner drin, bereits im März, im April 2014 haben die Russen nachgezogen mit Slavianski Korps, einer privaten Söldnerarmee, die aus dem Generalstab heraus gegründet worden ist. Daraus wurde Wagner gegründet am 1. Mai 2014 in Donetsk, also auch russische Söldner waren, mhm, dann im Gegenzuge sehr schnell drin. Und die beiden Republiken oder die beiden Gebiete in der Hand der Aufständischen, Lugansk und Donetsk, haben eigene Strukturen aufgebaut, haben ein erstes Referendum durchgeführt, das so sinngemäß lautete, sind Sie für eine stärkere föderale Gestaltung oder auch Unabhängigkeit? Der russische Begriff dafür ist ein bisschen verwaschen, das kann man nicht genau sagen. Dieses Referendum ging mit überwältigender Mehrheit pro Unabhängigkeit aus. Es wurde von Putin nicht anerkannt, es wurde vom Kreml viele Jahre nicht anerkannt. Und hier gibt es natürlich einen Streit unter Historikern. Sind das nun selbstständige, völkerrechtlich selbstständige Entitäten gewesen? Oder waren diese Flächen immer noch Teil der Ukraine? Mhm. Anerkannt wurde die Unabhängigkeit dieser Republiken vom Kreml im Februar 2022. Dann haben diese unabhängigen Republiken ein Hilfeersuchen an den Kreml gestellt und dem ist der Kreml gefolgt. Das ist die formale völkerrechtliche Erklärung der einzelnen Schritte. Putin ist Jurist. Er hat darauf geachtet, dass es formal rechtlich als in Ordnung interpretiert werden kann. Die NATO sieht es anders. Sie spricht von einem unprovozierten Angriffskrieg.
Mhm. Vielleicht gehen wir auch 2015 nochmal zurück, weil wir waren gerade bei 2014. Ich habe in meiner Recherche ein Zitat von John Mearsheimer rausgesucht. Das ist ein relativ berühmter US-Politikwissenschaftler. Und er hat was gesagt, 2015, der Westen wird die Ukraine an der Nase herumführen und die Ukraine schlussendlich damit zerstören. Jetzt haben wir 2024. Und was er gesagt hat, erscheint Wahrheitsgehalt zu haben. Also woher wusste Mearsheimer, dass es so kommen wird? Beziehungsweise war es in gewissen Kreisen schon bekannt oder klar, dass das die Strategie beziehungsweise die Konsequenz dieser Art und Weise der Politik ist?
Ich stimme Mearsheimer vollumfänglich zu. Ich schätze ihn sehr. Ich bin Anhänger der realistischen Schule der Außenpolitik, die Mearsheimer an führender Stelle leitet. Es gab im Jahr 2014 in der Wochenzeitung Die Zeit einen Aufruf namhafter Persönlichkeiten. Roman Herzog war dabei, Gerhard Schröder war dabei, es waren viele Schauspieler auch dabei, Künstler, Historiker. Sie haben vor einem Krieg in der Ukraine gewarnt. Jeder, der sich ein wenig auskennt in der Ukraine und die Vorgänge ein wenig verfolgt hat, musste damit rechnen, dass alle Konflikte, die nach dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus ungelöst in Europa liegen geblieben sind, nun in einer historischen Auseinandersetzung in der Ukraine kulminieren. In meinen Augen handelt es sich hier um 5 Kriege in einem. Da ist zum einen der innerukrainische Bürgerkrieg zwischen dem Westen der Ukraine, einer Region in Wolynien und Transkaukasien, die sich eher dem Westen verbunden fühlt, Polen, Ungarn, aber auch Österreich-Ungarn, dem alten Österreich-Ungarn und dem Osten der Ukraine, in dem die wirtschaftlichen und kulturellen Bindungen zu Russland sehr stark sind, weil diese Region ursprünglich russisch war. Sie wurde 1922 der Ukraine zugeteilt. Menschen wurden nicht gefragt, das wurde einfach denn so entschieden. Das ist zum Zweiten der ukrainisch-russische Bruderkrieg, der stattgefunden hat als Stellvertreterkrieg ab 2014 dann auch. Das ist zum Dritten eine geostrategische Auseinandersetzung, in der die USA versuchen, ihre weltpolitische Vormachtstellung zu bewahren gegen all jene Kräfte, geführt von Russland und China, die sich eine multipolare Welt herbeiwünschen. Das ist zum Nächsten, zum Vierten, ein weltweiter Wirtschaftskrieg. NATO-verbundene Staaten unter Führung der USA gegen die aufsteigenden Mächte, das sich stabilisierende Russland, aber vor allem auch gegen Indien und China und gegen die BRICS und BRICS-Plus-Staaten, die einen viel größeren Anteil an der Weltwertschöpfung inzwischen haben als noch vor 20, 25 Jahren. Und sie fordern natürlich ihren Anteil am Reichtum und wollen neoliberale Strukturen aufbrechen. Und es ist vor allem ein Krieg, der westlichen Eliten gegen die eigene Bevölkerung. Ich lasse mich hier in diesem fünften Punkt von einer Überlegung von George Orwell leiten, die er in seinem dystopischen Zukunftsroman 1984 ausgeführt hat. Er schreibt, ich glaube auf Seite 160, Krieg ist auch immer der Versuch der Mächtigen, ihre Machtverhältnisse nach innen zu stabilisieren. Und das hier erkennt man, dass Freiheitsrechte auch in der Bundesrepublik eingeschränkt werden unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Desinformation. Mhm. Ich war 40 Jahre Redakteur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich weiß mehr, was Desinformation ist, als die Typen, die mir Informationen vorenthalten wollen. Und hier werden Freiheitsrechte eingeschränkt. Demokratie wird zurückgefahren. Es geht um die Abschaffung, um den Umbau der Demokratie zu einer Fassadendemokratie. Denn die Machteliten haben sich in eine Sackgasse hineinmanövriert. Sie haben die Finanzkrise mit der Notenpresse bewältigt und die Banken rausgekauft. Sie haben die darauf folgende Eurokrise ebenfalls mit der Notenpresse bewältigt, sofern die Lasten nicht auf griechische Rentner abgewälzt werden konnten. Sie haben die Corona-Krise mit Schulden bewältigt, also mit der Notenpresse. Und sie bezahlen den Krieg ebenfalls wieder auf Pump. Und jetzt muss die Bevölkerung geschröpft werden. Und sie muss ideologisch verblendet werden, um sie in neue Kriege hineinführen zu können. Der Ukraine-Krieg ist auch ein Krieg gegen die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Hm.
Es gibt auch eine andere Erzählung, zu der ich gerne Ihre Meinung hätte, weil es, wenn ich die Leitmedien, großen Medien, wie auch immer, verfolge, dann wird mir suggeriert, dass wiederum Russland imperiale Bestrebungen hat und wir eigentlich Gefahr laufen und uns verteidigen müssen, dass wir nicht angegriffen werden. Ich habe selber Freunde, die Russisch sprechen, die russische Presse gut verfolgen und habe immer gefragt, könnt ihr mir Belege liefern für diese Behauptungen, die ich wiederum hier konsumiere? Wenn ich Sie frage, gibt es Indizien dafür, Belege dafür, dass Russland das Bestreben hat, sozusagen imperial vorzugehen, nicht nur die Ukraine einzuverleiben, sondern dann noch weiter. Ist das eine These, die belegbar ist oder nicht?
Sie ist nicht belegbar. Hier folge ich den Überlegungen von John Mearsheimer, der diesen Punkt auch geprüft hat. Man kann das in seinem Substack-Blog gut nachvollziehen. Ich folge seinen Überlegungen hier. Es gibt keinen Anlass, davon auszugehen, dass Putin Gebiete erobern möchte, die nicht ursprünglich auch zu Russland gehört haben. Dies hat zunächst einmal wirtschaftliche Gründe. Mhm. Nach innen, wirtschaftspolitisch, hat Putin das Land stabilisiert, indem er die Oligarchen gebändigt hat. Russland hat einen großen Sprung nach vorne gemacht, ordnungspolitisch, administrativ, sozial. Aber es gibt noch großen Handlungsbedarf. Die Disparitäten sind groß. Die Ausbeutung der Bodenschätze müsste viel umweltschonender geschehen und ist noch entwicklungsbedürftig. Die weiterverarbeitende Industrie kann ausgebaut werden. Russland hat einen digitalwirtschaftlichen Sektor aufgebaut, hat aber noch nicht das Niveau beispielsweise von Taiwan oder China erreicht. Mhm. Und hier gibt es einen Investitions- und Handlungsbedarf, der sich nach innen richtet. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, Russland ist ein energieautarkes Land und ernährungsautarkes Land. Russland ist einer der größten Weizenexporteure. Also alles, was Russland braucht, hat es im eigenen Land. Und der Handlungsbedarf liegt im Inneren. Putin hat seine Kriegsgründe in der Ukraine deutlich gemacht am 24. Februar 2022. Es geht ihm um den, also nach seinen eigenen Worten, um den Schutz der russischstämmigen Bevölkerung im Donbass. Er möchte verhindern, dass die Ukraine der NATO beitritt. Er möchte also verhindern, dass die USA dort Raketen stationieren in unmittelbarer Nähe, 500 Kilometer entfernt von Moskau, die die Amerikaner zu einem Enthauptungsschlag nutzen könnten. Und er möchte eine Russland gewogene Regierung in der Ukraine. Das sind die drei wesentlichen Punkte.
Und ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, und zwar habe ich mich im Vorfeld auch mit beschäftigt, mit Bodenschätzen in der Ostukraine und deren Wert. Und da habe ich mir eine Karte angeguckt, die kann ich jetzt nicht vorholen, aber da ging es darum, dass sozusagen die Ostukraine auch voller Bodenschätze ist, die sehr, sehr wertvoll sind. Das heißt, man würde jetzt, so wie ich auch Ihre Vorträge verstehe, immer nach Interessen gucken, wem dient eigentlich was. So würde man annehmen, also an Bodenschätzen sind erstmal alle interessiert, sowohl Putin als auch der Westen. Also spielt dieser Faktor Bodenschätze bei der ganzen militärischen Auseinandersetzung auch ein Faktor oder ist der eher klein?
Dieser Faktor spielt eine Rolle, aber nicht in dem Sinne, dass Russland diese Bodenschätze in der Ostukraine bräuchte. Russland hat alles im eigenen Land. Mehr im Sinne eines geschäftsmännisch würde man sagen, eines Sperrkaufs. Er will verhindern, dass der Westen auf diese Bodenschätze zugreift. Dafür habe ich keine Anhaltspunkte in der russischen Presse oder in den Verlautbarungen des Kremls gefunden oder bei den führenden russischen Regierungsberatern. Aber ich vermute, dass es so ist. Was Russland natürlich sichern will, das ist ein geostrategisches Interesse. Russland will den Marinehafen Sewastopol unter Kontrolle halten als Zugang auf der Krim, als Zugang zum Schwarzen Meer und zum Mittelmeer, denn Russland hat auch einen Stützpunkt in Syrien. Zum Vergleich, die Amerikaner haben insgesamt 800 Stützpunkte weltweit verteilt. Wenn Russland diesen Stützpunkt Sewastopol verlieren würde, dann würde das Schwarze Meer zu einem Mare Nostrum der NATO werden. Und das wollen die Russen verhindern. Ich kann dazu sagen, dass bereits in amerikanischen Militärzeitschriften vor dem Putsch auf dem Maidan bereits im Jahr 2013 Ausschreibungen für neue Gebäude für die amerikanische Marine in Sewastopol zu finden gewesen waren.
Ich würde gerne zu dem Punkt kommen, der mich auch so interessiert, weil Sie etwas getan haben, was heute in meinem Empfinden jedenfalls rar geworden ist, wenn es um Kriegsberichterstattung geht, weil ich erlebe hauptsächlich eine Kriegsberichterstattung aus dem warmen Büro und dem Laptop. Oder vom Laptop aus. Sie sind aber, wie ich oben schon erwähnt habe, ins Kriegsgebiet gefahren und haben dort Interviews geführt, mit Menschen gesprochen. Sie wissen also weitaus mehr, was dort vor sich ging, als Sie da waren, als der normal recherchierende Journalist im Büro. Was hat Ihnen die Bevölkerung vor Ort erzählt? Und was mich auch interessiert, die Soldaten, wenn sie mit Militärs gesprochen haben, wussten die um die geopolitische Lage oder geopolitischen Gründe dieses Krieges? Oder was war der Kenntnisstand, warum sind wir eigentlich im Krieg?
Das sind jetzt zwei Fragen. Die eine Frage zielt ab auf die Stimmung in der Bevölkerung. Die andere richtet sich auf politische Bewertungen. Auf beiden Seiten der Front habe ich einen Satz am häufigsten gehört. Wir wollen Frieden. Die Bevölkerung will Frieden. Ich habe unmittelbar vor dem Krieg in der Westukraine gehört, wir wollen doch keinen Stress mit Russland. Ausnahme natürlich jene, die bereits bei den Milizen waren, beim Militär waren und mit NATO-Kräften zu tun hatten. Ich habe in der Bevölkerung in der Ostukraine gehört, wir wollen Frieden. Und es geht nur mit Russland. Warum schießen die auf uns? Warum schießt unsere eigene Armee auf uns? Wissen Sie, wenn wir hier in Berlin aus Potsdam von der Bundeswehr beschossen würden, 8 Jahre lang, und hätten insgesamt mehr als 14.000 Tote zu verzeichnen, darunter 3.500 tote Zivilisten mit vielen Kindern, dann würden vielleicht auch hier in Berlin die Menschen sagen, was haben wir eigentlich mit diesen Deutschen am Hut? Lass uns das doch lieber mit den Polen machen, da sind wir wenigstens sicher. Und dieser Prozess ist in der Ostukraine eingetreten. Der Westen hat selbst die Misere hergestellt, die er jetzt beklagt. Und auch die Presse ist ja psychologisch völlig blind und kann das gar nicht verstehen, will das auch nicht verstehen. Und das führt mich zum zweiten Teil. Überall auf der Welt, in Sri Lanka, in Colombo, in Russland, in Weißrussland, können Ihnen die Menschen diesen geopolitischen Konflikt erklären. Und sie sagen, wir halten zu den Russen, denn sie wehren sich endlich gegen die amerikanische Bevormundung. Nur die Bürgerkinder hier in den Redaktionen, die können das nicht verstehen, weil sie es nicht verstehen wollen. Sie sind blind für die Wirklichkeit. Und deswegen ist ihre Berichterstattung nichts wert.
will nochmal auf Ihre Eindrücke vor Ort zurückkommen. Sie haben gerade gesagt, dass Sie mit der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten gesprochen haben und da immer wieder der Satz gefallen ist, wir wollen diesen Krieg nicht, beziehungsweise wir wollen Frieden. Mich interessiert auch, was Sie erfahren haben in Gesprächen mit den dort aktiven Soldaten auch auf beiden Seiten. Wissen die um die geopolitischen Hintergründe dieses Krieges? Wie geht's denen mit dem Krieg? Haben Sie da was erfahren?
Sie wissen teilweise um die geopolitischen Hintergründe, aber die Perspektiven weichen natürlich deutlich voneinander ab, denn man muss sich ja klar machen, der Krieg hat ja, das weiß auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, bereits 2014 begonnen. Und diese Menschen bewegen sich im Krieg und erliegen natürlich den Ideologien, die auf beiden Seiten der Front verbreitet werden. Im Westen sieht man das Heil im Anschluss an die NATO. Man wünscht sich eine von Russland unabhängige ukrainische Nation und stützt sich dabei auch auf die Traditionen des ukrainischen Faschismus von Stepan Bandera und seinen Leuten. Da gibt es eine lebendige Tradition und Kräfte wie die Azov-Milizen, von denen es in der Ukraine 3 Dutzend gab. Das sind nicht nur Kämpfer, sondern das sind soziale Bewegungen. Die haben Jugendgruppen, machen Feriencamps. Also diese profaschistische Ideologie dringt osmotisch in die Haut der gesamten Gesellschaft ein. Und das seit dem Putsch auf dem Maidan und auch schon in Teilen zuvor. Also, und im Osten der Ukraine sieht man das ganz anders. Da sagt man, wir sind Russen. Wir fühlen russisch. Wir sind ja zu diesem Land 1922 erst zugeteilt worden. Wir möchten unsere kulturellen und wirtschaftlichen und sozialen und familiären Verbindungen nach Russland ungestört pflegen können. Und dann habe ich einen Satz gehört. Putin hat uns im Stich gelassen. Der hätte bereits 2014 kommen müssen und hier aufräumen müssen. Diese Perspektive muss man nicht gut finden, aber man muss um sie wissen, um sie analysieren zu können. Und das hat auch dazu geführt, dass Putin bei den Präsidentenwahlen im Frühjahr im Donbass besonders hohe Zustimmungswerte erfahren hat. Also man hat auf einen russischen Militäreinsatz geradezu gehofft. Und man hat sich darauf gefreut, in der überwiegenden Mehrzahl der Bevölkerung sich an Russland wieder anschließen zu können. Ja, da wurde mir da entgegengehalten, ja, die anderen sind ja schon längst abgehauen. Aber wenn man sich die Wanderungsbewegungen anschaut in der Ostukraine, dann führen diese Wanderungsbewegungen überwiegend nach Russland. Der größte Teil sind Binnenflüchtlinge. Leute sind ja arm. Man hat wenig, wenn man also in Bachmut gelebt hat, dann ging man zur Großmutter oder zu den Schwiegereltern nach Lugansk, um aus der Gefahrenzone, aus der unmittelbaren Gefahrenzone raus zu sein. Und viele haben ihre Kinder und ihre Familien dann nach Rostov am Don, also in die anliegenden russischen Regionen geschickt. Und überall in Russland können sie hören, wo fahren sie hin? Nach Donetsk. Ja, dann grüßen Sie meine Heimatstadt oder mein Mann kommt daher oder meine Enkeltochter lebt da. Also diese Verbindungen sind sehr eng und das muss man wissen. Die Zahl derjenigen, die nach Westen gegangen sind, das ist recht gering.
Bezug nehmt auf das, was Sie gerade gesagt haben, gab es, mein Kenntnisstand auch aus russischer Seite, die Begründung einer Entnazifizierung habe ich mehrmals als Wort gehört, also als Begründung auch für das militärische Vorgehen. Haben Sie für diese, haben Sie sozusagen Indizien dafür gefunden, dass dieser Grund bestand, dass es Handlungsbedarf gab, weil es sowas gab und eine Entnazifizierung, wie immer die dann aussehen sollte, sozusagen Ziel war?
Die Antwort habe ich Ihnen ja schon gegeben. Es gibt tatsächlich, vor allem in der Westukraine, Es gibt tatsächlich in der Westukraine starke ultranationalistische und faschistische Kräfte. Also in Städten wie Lwow und Ivano-Frankivsk, da stellt die rechtsextremistische Svoboda den Bürgermeister. Und ich habe auch erklärt, dass faschistischen Milizen wie Azov, Dnipro 1 und 2 auch Jugendgruppen haben. Also sozusagen in die Gesellschaft diese Ideologie hineintragen. Und es ist durchaus so gewesen, dass die Waffen, die auf dem Maidan eingesetzt worden sind vom rechten Sektor, aus der Plünderung von Polizeilagern in der Westukraine, von polizeilichen Waffenlagern in der Westukraine stammten. Und der amerikanische Historiker Nikolai Petro hat in seinem Buch The Tragedy of Ukraine, das im vergangenen Jahr erschienen ist, nachgewiesen, dass es in der Westukraine auch Pläne zur Entfesselung eines Bürgerkriegs in der Ukraine gab, falls der Maidan scheitert.
Mhm. Inwiefern würden Sie sagen, hat der Besuch vor Ort Ihren Blick auf den Konflikt verändert?
Er hat meinen Blick auf den Konflikt verändert, weil ich mich überzeugen konnte, erstens davon, dass die Bevölkerung am meisten unter diesem Krieg leidet und diesen Krieg überhaupt nicht will, sondern nur die Machteliten. Mhm. Und zum Zweiten, wie stark die pro-russische Stimmung in der Ostukraine ist. Und er hat meinen Blick dafür geschärft, dass die Ukraine wie ein Opferlamm auf den Interessen internationaler Mächte und vor allem des Westens zur Schlachtbank geführt wird. Ein ganzes Volk wird geopfert. Die Ukraine, das ist das geschundene Volk Europas, das für die Interessen anderer zur Schlachtbank geführt wird. Und das hat man klar erkannt. Wissen Sie, der Blick ins Internet, die Recherche im Computer, liefert kein vollständiges Bild der Welt. Man sieht dort nur das, was andere nach ihren Überlegungen und Interessen und ihrer Auswahl als Nachrichtenagentur beispielsweise hochgeladen haben. Der Computer ist ein Filter, der aussieht wie am Fenster, wie ein Fenster. Und es lohnt sich, um die Wirklichkeit zu erfassen, die Realitätsprobe vor Ort zu machen. Aber die großen Fernsehanstalten, die großen Zeitungen haben überwiegend seit 2014 ihre Korrespondenten aus dem Konfliktgebiet abgezogen. Sie waren auf dem ukrainischen Auge blind und haben sich der NATO-Propaganda fast vollständig unterworfen.
Mhm. Zur Rolle der Medien kommen wir gleich. Ich für ein aktuelles Statement, dazu wollte ich einen Bogen schlagen. Vor ein paar Tagen hat der Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Fernsehinterview gesagt, ich zitiere nicht genau, aber sinngemäß, es wird auf jeden Fall eine weitere Friedenskonferenz geben und dieses Mal soll der russische Präsident Wladimir Putin eingeladen werden. Wer das verfolgt hat, ich war jedenfalls erstaunt, ich frage Sie aber gleich, aber es hat mich daran erinnert, dass es bereits kurz nach dem Einmarsch von Russland Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gab. Und darüber berichten auch mehrere Politiker, Berater. Ich habe mal ein paar Stimmen rausgesucht. Der israelische Ex-Premierminister nahm an den Verhandlungen teil und berichtete, Zitat, es stand kurz vor einem Erfolg und sagte dann, doch vor allem Großbritannien und die USA hätten den Prozess beendet und auf eine Fortsetzung des Krieges gesetzt. Der ukrainische Botschafter und Verhandlungsteilnehmer Shali sagte, Putin hatte eine Woche nach seiner Invasion klar verstanden, dass er einen Fehler begangen hatte. Er versuchte danach alles zu tun, um ein Abkommen zu schließen. Ich habe jetzt noch andere Stimmen, ich sage jetzt mal nicht alle, aber anscheinend stand eine Friedensverhandlung kurz davor oder ein Waffenstillstand oder was auch immer, eine diplomatische Lösung. Kurz nach Einmarsch, warum war dieser Frieden nicht gewollt?
Zunächst einmal, ich halte die Einlassung von Olaf Scholz für reine innenpolitische Augenwischerei. Mhm. Ihm schwimmen, das zeigen die Wahlen im Osten, die Fälle davon. Jetzt redet er von Frieden. Im vergangenen Jahr hat er genau dies noch ausgeschlossen. Zu Beginn des Jahres habe ich teilgenommen an einem Hintergrundgespräch der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Gesprochen hat die damalige politische Direktorin im Auswärtigen Amt, Tjörven Bellmann, heute Botschafterin der Bundesrepublik in Kanada. Sie sagte wörtlich, wir halten nichts von Vorschlägen aus dem globalen Süden, diesen Krieg jetzt zu beenden. Die deutsche Bundesrepublik sitzt im Lager der Kriegstreiber. Sie ist nach den Vereinigten Staaten der größte Waffenlieferer und Unterstützer der Ukraine. Ich schäme mich für eine Bundesregierung, die es nicht fertiggebracht hat, hier eine eigenständige Friedensinitiative zu starten, wie das Viktor Orban gemacht hat, den ich dafür schätze, in anderen Punkten naturgemäß nicht. Mhm. Die Amerikaner und Briten haben diesen Friedensschluss. Die Papiere waren ja schon abgezeichnet, nur noch nicht von den politischen Spitzen. Ich habe die selbst gesehen. Haben diesen Friedensprozess gestoppt und verhindert, weil sie mit ukrainischem Blut Russland weiter schwächen wollten. Und damit haben sie sich verrechnet.
Hm. Denn ich habe jetzt mal nachgeguckt, auch das ist zwar Stand Februar 2024, da steht, rund jeder achte ukrainische Mann im Alter von 25 bis 60 Jahren ist mittlerweile invalide. Das entspricht einer Zahl von rund 1,45 Millionen Männern. Das Auswärtige Amt, auch Stand Januar 24 zufolge, hat Deutschland der Ukraine Hilfe im Wert von 28 Millionen Euro zukommen lassen. Das heißt also, anfänglich, es gab am Anfang auch hochrangige Militärs, die gesagt haben, dieser Krieg ist nicht militärisch zu lösen, aber wir haben trotzdem 2 Jahre all dieses, ja, diesen Zoll, und ich meine, wir noch nicht mal, aber andere Leute an der Front haben dafür bezahlt. Es wirkt auf mich fast wahnsinnig, dass jetzt 2 Jahre später so ein Sinneswandel kommen soll. Vor allen Dingen bezüglich all der Opfer, die begangen wurden.
Es kommt kein Sinneswandel. Mhm. Die Bundesregierung sitzt wie ein Krümelmonster auf dem Schoß Washingtons. Und wir haben eine Außenministerin, die auftritt wie eine Bauchrednerin der Vereinigten Staaten. Vor wenigen Tagen meldet der britische Geheimdienst MI6, die Russen hätten 700.000, die Briten sagen Casualties, also Tote und Schwerverletzte, zu beklagen. Mhm. Dies ist eine klassische geheimdienstliche Falschmeldung. Man nutzt hier den Spiegeleffekt. Die eigenen Probleme schreibt man der Gegenseite zu. Tatsächlich aber sagen meine Quellen in der Ukraine, dass es 1 Million Casualties auf ukrainischer Seite gibt, Tote und Schwerverletzte, davon 600.000 Tote. Die offiziellen Zahlen sind natürlich auf beiden Seiten streng geheim. Mhm. Aber man hat Anhaltspunkte. Und es gibt Aktivisten, die diese Anhaltspunkte sammeln. Beispielsweise Leute, die die Todesanzeigen auswerten. Und so kommt man auf 600.000 Stand 1. September 2024 getötete ukrainische Soldaten. Das regierungsferne, regierungskritische russische Portal zählt mit ähnlicher Methode, Auswertung der Todesanzeigen, mehr als 70.000 tote Soldaten auf russischer Seite. Mediasona zählt allein die Toten der Söldnerorganisation Wagner in den Kämpfen um Bachmut auf 19.000. Das würde ich dazu rechnen. Ich gehe also davon aus, dass auf russischer Seite 90.000 Soldaten ums Leben gekommen sind. Dies scheint mir der Wahrheit sehr nahe zu kommen, denn die entscheidende Waffe im Kampfgebiet, das ist die Artillerie, das sind Raketen und Drohnen. Und die Russen haben jener Frontabschnitt eine 5- bis 10-fache Überlegenheit bei Artillerie, Drohnen und Raketen. Und das bedeutet eben, dass die Verluste auf ukrainischer Seite, ich würde sagen, 7,5 mal so hoch sind. Mhm. Und da kommt das relativ genau hin.
Mhm. Lassen Sie uns zu den Medien kommen. Das ist auch ein Thema, was Sie immer wieder anschneiden. Und wir haben es auch jetzt schon gehört, weil natürlich Medien formen Weltbilder. Vielleicht bevor wir in die Analyse gehen, gab es Reaktionen in den Medien, von den Medien auf Ihren Besuch vor Ort in der Ukraine?
Es gab ganz starke Reaktionen und es begann mit einer Falschberichterstattung von T-Online, die mich als Putins Wahlbeobachter hingestellt hat, trotz Dementi, unüberprüft. Ein Anruf in der zuständigen Behörde in Moskau, bei der Zivilkammer der Russischen Föderation, die nach Verfassung für diese Maßnahmen Referenden zuständig ist, hätte zur Klärung beigetragen, schickt mir mal eine Liste eurer Wahlbeobachter. Mhm. Und da stehe ich nicht drauf. Und Sergej Filbert, mein Begleiter, auch nicht. Und wir waren noch nicht beim Hearing der Wahlbeobachter in Moskau, sondern selbstständig im Kriegsgebiet unterwegs. Wir waren ordnungsgemäß akkreditiert, muss man so machen. Wir hatten einen eigenen Fahrer. Wir waren also nicht embedded. Und wir haben unsere eigenen Eindrücke gesammelt. Und man muss sagen, dass die Welt ordentlich berichtet hat. Sie hat mich damals als Grenzgänger bezeichnet und das war ich zweifellos. Ich war auf westlicher Seite, auf östlicher Seite in der Ukraine, insoweit ein Grenzgänger, und sie hat mich dann wenigstens auch mal zu Wort kommen lassen.
Mhm. Im Herbst 23, vor knapp einem Jahr, da haben Sie einen Satz gesagt, zu dem würde ich Sie gerne befragen. Da haben Sie gesagt, wenn die Journalisten in Deutschland ihre Arbeit gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich zu diesem Krieg in der Ukraine nicht gekommen. Können Sie mal erläutern, was Sie meinten mit Ihrem Job gemacht hätten? Was haben Sie nicht getan?
Mit diesem Satz beginnt mein Buch Propagandapresse, wie uns Medien und Lohnschreiber in Kriege treiben. Mhm. Die Journalisten haben über die Vorgeschichte des Krieges nicht ordnungsgemäß und umfassend berichtet. Sie haben nicht die geostrategischen Interessen analysiert, die mit dem Vordringen der NATO nach Osten zusammenhängen. Sie haben die Eskalationsrisiken und vor allem das Apokalypse-Risiko nicht bewertet, sondern sagen, der Putin macht das doch sowieso nicht. Aber eine Atommacht, die sich in die Enge getrieben sieht, wird die Atomwaffe einsetzen. Sie ist nicht zu besiegen. Sie haben psychologisch die Lage völlig falsch eingeschätzt in der Ostukraine. Baerbock stellt sich hin, das wird von Medien unkommentiert da beschrieben, die Leute seien mit der Waffe in der Hand zur Wahlurne getrieben worden. Das stimmt alles nicht. Sie haben sich buchstäblich die Stimmzettel aus der Hand gerissen. Ältere Mütterchen haben die Wahlurnen gesegnet. Sie haben geweint. Soldaten kamen und haben geweint. Das ist der richtige Schritt. Also die Presse hat in vielerlei Hinsicht die Situation völlig falsch eingeschätzt. Und damit hat sie auch politischen Fehlbeurteilungen Vorschub geleistet. Die amerikanische Historikerin Barbara Tuchman schreibt in ihrem Buch »Die Torheit der Regierenden von Troja bis Vietnam«, die größte politische Torheit sei es, den Gegner zu unterschätzen. Und in diese Falle ist der Westen hineingelaufen, unterstützt und angetrieben von der Presse. Und die Presse ist auch moralisch-ethisch blind. Also wenn führende Redakteure sagen, beispielsweise Frau Beddoes, die ja auch zum Herausgeberkreis des Economist und der Zeit gehört, wenn die sagt, ja, das ist für die USA der beste Deal, die Ukrainer sterben und wir haben einen Vorteil davon. Das ist ein Informationszynismus, wie ihn Peter Sloterdijk in seinem Buch Kritik der zynischen Vernunft beschrieben hat. Und vor allem sind die Journalisten auch journalistisch handwerklich erblindet. Sie hören nicht mehr beide Seiten. Sie stützen sich auf amtliche Informationen aus Kiew oder aus Informationen des MI6. Russische Stimmen kommen gar nicht vor. Man muss diese Betrachtungen der Russen ja nicht teilen, aber wir müssen sie analysieren, um verstehen zu können, was die anderen wollen und wo ihre Probleme liegen. Nur dann können wir auch damit umgehen, Schnittmengen suchen, einen Weg zum Frieden bahnen. All das hat die Presse nicht getan. Und deswegen endet mein Buch damit, dass die leitenden Redakteure strafrechtlich zur Verantwortung gezogen müssen. Denn sie haben Blut an ihren Händen. Das Blut hunderttausender Ukrainer.
Daran schließt sich eigentlich eine logische Frage für mich. Warum? Weil ich meine, ich gehe davon aus, dass diese Handwerkszeuge, auf die wir gleich noch kommen, die Sie auch gut beschreiben, die sind den Leuten ja bekannt. Sie werden also absichtlich oder bewusst zumal ihre Handwerkszeuge niederlegen, um nicht ganz vollumfassend zu berichten. Aber jetzt stellt sich doch sofort die Frage, warum?
Weil sie selbst transatlantisch korrumpiert sind. Die gesamten ideologischen Apparate in Deutschland und Europa sind transatlantisch gewendet. Das sieht man im akademischen Bereich an den Universitäten. Viele Professoren haben zu tun mit amerikanischen Stiftungen, Universitäten, mit dem German Marshall Fund. Viele Politiker haben zu tun mit der Atlantikbrücke oder den Young Global Leaders. In Frankreich, Macron und sein vormaliger Premier Attal waren dem internationalen Bankensektor, aus dem sie stammen, viel mehr verpflichtet als dem eigenen Volk. Ja. Und so geht es Land auf, Land ab. Die Ursache sehe ich darin, dass den amerikanischen Neokonservativen, die den Apparat in Washington, die Administration weitgehend usurpiert haben, ein Dorn im Auge war, dass der damalige Bundeskanzler Schröder, er hat das angeregt, mit dem französischen Präsidenten Jacques Chirac und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Nein gesagt haben zu dem zweiten Irakkrieg. Ja. Und dann gab es diese Diskussion um das alte Europa und das neue Europa. Die Polen haben dann doch mitgemacht und die Balten. Aber das war den Amerikanern ein Dorn im Auge. Und dann haben sie ihren Einfluss versucht zu verstärken auf die akademischen Eliten. Und heute haben wir in vielen akademischen Apparaten, ideologischen Apparaten, eben diese transatlantische Orientierung der Eliten. Und das läuft in Redaktionen so, dass Redakteure, die ebenfalls Verbindungen haben zum German Marshall Fund oder zu anderen transatlantischen Organisationen, in der Deckung bleiben, aber freie Mitarbeiter vorschicken, die das dann in ihre Texte reinschreiben, was der leitende Redakteur gerne hört. Denn sie möchten auch morgen noch einen Auftrag erhalten und sie werden nach Zeilen oder nach Sendeminuten bezahlt.
Also sind auch die prekären Arbeitsverhältnisse unter den Journalisten Grund dafür, dass die nicht ganz offen und mutig berichten können?
Naja, in diesem System werden keine Helden gezüchtet. Mhm. Wenn ich als freier Mitarbeiter meinem Chef ein Thema anbiete, an dem ich 2 Tage gearbeitet habe, und er sagt, naja, da muss man noch ein bisschen was dran machen, vielleicht morgen. Und am nächsten Tag biete ich sie wieder an und er sagt, das passt heute nicht in die Sendung. Und am dritten Tag biete ich sie ihm wieder an und er sagt, na, da müssen wir aber ganz vorsichtig sein. Beim 4. Anlauf habe ich es kapiert. Mhm. Er will das Thema nicht. Mhm. Und dann überlege ich mir als freier Mitarbeiter, der Angebote machen muss, um Geld zu verdienen, was im Kopf des Chefs vorgehen könnte. Und ich versuche zu überlegen, wie ein Thema aussehen könnte, das er dann nimmt. Das heißt, ich übernehme die Bewertungskriterien und die Denkweise meiner Vorgesetzten in meinen eigenen Kopf wie ein Gehirnimplantat. Und das ist vorauseilender Gehorsam. Mhm. Und so entstand auch im Jahr 1997 von einem damals noch jungen, aufstrebenden freien Mitarbeiter namens Patrick Barb ein Film über die Krokusblüte im Schlossgarten von Husum bei geschlossener Schneedecke. Mhm. Mein Kameramann und ich, wir hatten nicht nur eine gute Akkulampe, wir hatten noch Sonne im Herzen.
Mhm. Das heißt aber, ich denke auch, dass es wahrscheinlich mitwirkt, was Sie auch erlebt haben, wenn ich dann kritisch oder anders berichte, könnte ich in den Fokus von Kritik geraten. Wenn ich anfange, vielleicht russische Interessen darzustellen, könnte es mir passieren, dass ich abgestraft werde, wenn ich es überhaupt zur Veröffentlichung bringe.
Naja, das ist ja keine Mutmaßung, das ist ja Tatsache.
Ja.
Der ZDF-Korrespondent Körber geht nach Mariupol und berichtet ordnungsgemäß, jedenfalls mit überprüfbaren Dingen.
Habe ich gesehen.
Sachen, die ich auch vor Ort wahrgenommen habe und die belegbar sind, dass die Russen Mariupol wieder aufbauen. Ja. Und sofort ist er einem Shitstorm ausgesetzt von pro-ukrainischen Kräften, die bis in den Fernsehrat des ZDF hineinreichen. Und er wird dann als Korrespondent abgelöst. Mhm. Im Grunde hat er seine Versetzung in den Innendienst unterschrieben. Mhm. Und das zeigt ja schon. Also in der Medienforschung nennt man das Framing. Lügen durch Weglassen. Mhm. Und genau so wird Propaganda gemacht. Die Wirklichkeit wird nicht mehr abgebildet, sondern ein Wunschdenken. Und wenn die Wirklichkeit der Propaganda nicht entspricht, dann umso schlimmer für die Realität.
Hm. Und ich habe mittlerweile aber den Eindruck, der ist natürlich nicht generell nachzuweisen, dass immer mehr Menschen diese zu simple Berichterstattung, wenn das ist nur der Böse und hier gibt's sonst keine weiteren Interessen zu sehen, dass immer weniger Menschen dem eigentlich glauben, sondern teilweise in der vorgehaltenen Hand oder nur im Einzelgespräch sagen, ja, also auch die haben ja Interessen und auch die haben Interessen. Also haben Sie vielleicht auch den Eindruck, dass die Berichterstattung, was veröffentlicht wird, sehr weit sich davon entfernt, was Leute denken, was eigentlich vor sich geht?
Ja, es gibt nach meiner Erfahrung einen erheblichen Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung der Bevölkerung und der von der Presse veröffentlichten Meinung. Die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland will zurück zum Frieden in Europa. Und die selbsternannten Qualitätsmedien hetzen für den Krieg. Vor allem im Osten begegnet mir hier ein Phänomen, das ich mit dem neuen Deutschland-Phänomen bezeichnen würde. Die sagen, haben wir alles schon mal gehabt, den Quatsch glauben wir nicht. Und man muss sich ja nur mal die Klickzahlen in den sogenannten neuen Medien Nachdenkseiten in ihrem Portal, bei Milena Preradovic, beim Obertonmagazin, beim Multipolarmagazin anschauen, dann merkt man, allmählich schwimmen den Leitmedien die Fälle davon. Dies führt aber nicht dazu, dass sie sich besinnen und wieder ihre Arbeit machen, sondern sie lehnen sich umso stärker an die Machtelite an und versuchen sich sozusagen einzuordnen in einem politisch, digitalwirtschaftlich medialen Komplex. Das geht hin bis zur Zusammenarbeit mit Geheimdiensten und der Finanzierung von Presseorganen wie Korrektiv durch staatliche Stellen. In ihrer Antwort auf eine Anfrage im Deutschen Bundestag hat die Bundesregierung ausgeführt, dass sie auch in breiterem Rahmen mit Journalisten zusammenarbeitet. Namen werden naturgemäß nicht genannt, aber das bedeutet ja umgekehrt auch, dass Journalisten mit Nachrichtendiensten zusammenarbeiten. Und da verlieren sie natürlich das Plafond, auf dem Journalismus sich zu bewegen hat. Ich glaube, dass insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk dabei ist, Selbstmord zu begehen. Ich habe diesen Wandlungsprozess erlebt. Er hat sich verändert in einem halben Jahrhundert von einem Forum kritischer Debatten. Waren auch noch andere Redakteure, die aus der 68er-Bewegung, aus der Friedensbewegung in die Redaktion kamen. Aus einem Forum kritischer Debatte zu einem Forum zur Veröffentlichung von Herrschaft und Regierungsmeinung. Mhm. Und das wird den früheren Kolleginnen und Kollegen noch schwer zu schaffen machen.
Zum Schluss noch zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben. Es gibt einen aktuellen Vorgang, dass der Bayerische Verfassungsschutz zum Beispiel die Berliner Zeitung aufführt und ihr sozusagen vorwirft oder diagnostiziert, pro-russische Narrative zu verbreiten. Da sind auch andere Zeitungen genannt, auch der Freitag. Also jetzt nichts, was man als vom Verfassungsschutz zu beobachten wert wäre, denken würde, ich jedenfalls. Haben Sie den Fall beobachtet oder was meinen Sie dazu?
Ich habe den Fall beobachtet. Hier geht es darum, das grundgesetzliche Zensurverbot auszuhebeln. Das wird gemacht über die Digitalgesetze der Europäischen Union, wo eben die Plattformen in die Pflicht genommen werden zur Bekämpfung von Desinformation. Nur, was ist Desinformation? Entscheidet das Frau von der Leyen? Das ist ja eine der größten Desinformantinnen, vor allem wenn es um den Abschluss von Impfbestellungen geht. Das versucht man zu machen mit der Verschärfung des Paragraphs 130, wo es darum geht, eben auch die Verharmlosung von Völkermord und Ähnlichem unter Strafe zu stellen. Da wird ja denn nicht Tony Blair und George Bush der Jüngere zur Verantwortung gezogen, sondern jene, die von der Regierungslinie abweichen. Und man mutet hier Amtsrichtern in Neukölln oder sonst wo zu, darüber zu entscheiden, was ein Völkermord ist. Dafür sind die gar nicht zuständig. Das ist eine Frage, die man dem Internationalen Strafgerichtshof vorlegen kann oder dem Internationalen Gerichtshof. Und das geht nicht. Das ist der schärfste Eingriff in die Meinungsfreiheit seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Und insbesondere ist hier auch zu nennen, was Sie erwähnt haben, die Initiativen des Verfassungsschutzes und der Bundesinnenministerin, die Kategorie der Delegitimierer in die Beobachtungsszenerie der Verfassungsschützer einzubeziehen. Als Journalist bin ich ein klassischer Delegitimierer. Das ist mein Job. Ich muss Regierende auf den Prüfstand stellen. Also delegitimiere ich sie. Ich suche die Schwachpunkte. Das ist meine Aufgabe, damit sich die Menschen im Land eine eigene, unabhängige Meinung bilden können. Und das will man verhindern. Ich habe vorhin gesagt, die Machteliten haben sich in eine Sackgasse manövriert. Sie sehen, dass ihre Legitimation, ihre Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung schwindet. Sie krallen sich aber an den Fleischtöpfen fest. Und deswegen versuchen sie, den demokratischen Meinungskorridor zu zerstören. Und ich kann davor nur warnen, die Zerstörung des demokratischen Debattenraums geht der Zerstörung der Demokratie voraus. Und darum geht es.
Ich habe auf dem Hinweg gedacht, es geht nicht um die Delegitimierung des Staates, sondern um die Delegitimierung des Debattenraums sozusagen, dass der eigentlich delegitimiert werden soll, dass wir so eine Gespräche jetzt hier nicht führen können oder senden können. Ich würde Sie gerne ganz zum Schluss was fragen, was schwer mit Fakten zu belegen ist, aber Sie haben einfach Expertise. Sie haben jetzt selber gesagt, diese vermeintlichen Sinneswandel sind keine Sinneswandel in unserer Politik, weil wir haben jetzt 2 Jahre Waffen und Geld geliefert, in dem Wissen, dass es militärisch nicht zu lösen ist. Oder es gab Leute, die das wussten. Und jetzt redet man plötzlich von Friedensverhandlungen, weil Wahlen vielleicht voranstehen. Was ist Ihre beste Prognose? Wie geht's weiter mit dem Ukraine-Konflikt? Und Kommt es vielleicht doch zu einer neutralen Ukraine oder was hat die NATO vor? Was soll passieren?
Wir befinden uns in einem 30-jährigen Krieg. Emmanuel Todd, der französische Historiker, hat geschrieben, La troisième guerre du monde a déjà commencé. Der dritte Weltkrieg hat schon begonnen. Mhm. Und wenn man die wirtschaftlichen Kriege mit in die Überlegungen einbezieht, dann teile ich seine Auffassung. Dieser Krieg wird nicht enden, weil die Amerikaner kein Interesse daran haben, ihn zu beenden. Die Russen können nicht zurück. Mhm. Sie scharen sich um den Kreml in ihrer überwiegenden Mehrheit. Sie sagen, wir können keine amerikanischen Atomraketen, NATO-Truppen in der Ukraine zulassen. Das werden sie nicht tun. Der Westen will nicht zurück, weil die Amerikaner festhalten an ihrem Anspruch einer unipolaren Weltmacht. Wir wollen die ganze Welt beherrschen als einziger Hegemon. Und deswegen wollen sie Russland nachhaltig schwächen, bevor sie sich China zuwenden. Das wissen die Russen und die Chinesen auch. Das weiß man auch in Peking und in Washington. Und das drückt diese beiden Staaten näher zusammen. Denn die Chinesen werden nicht zulassen, dass die Russen geschwächt werden. Sie wollen keinen schwachen, von den USA beeinflussbaren Staat in ihrem Norden. Und sie brauchen Russland auch als Rohstoffbasis. Und deswegen werden sie nachlegen. Dieser Krieg wird zum Selbstmord Europas und zur völligen wirtschaftlichen Erschöpfung Europas führen. Wir werden noch sehen, wenn die Kosten verteilt werden. Mhm. Und die Ukraine wird geteilt. Wir werden eine neue Curzon-Linie bekommen, benannt nach dem britischen Außenminister Curzon, nach dem Versailler Vertrag 1919. Nur wird sie deutlich weiter östlich liegen. Die Russen werden das, was sie haben, nicht mehr hergeben. Sie werden weiter vorrücken. Wie weit sie vorrücken, das ist eine militärische Frage. Ja. Am Ende wird es politisch entschieden. Die Ukraine wird geteilt. Und wir haben mitten in Europa eine mehr als 1000 Kilometer lange, völlig unruhige Frontlinie, in der die Kämpfe nicht stillstehen werden. Das ist meine Prognose. Wir befinden uns in einem neuen 30-jährigen Krieg am Rande einer atomaren, einer nuklearen Auseinandersetzung. Die vollständige Verarmung Europas ist die beste Perspektive, die wir heute noch bekommen können. Die Alternative dazu ist eine nukleare Auseinandersetzung, die auf Europa begrenzt ist und die zur völligen Zerstörung der Bundesrepublik Deutschland und Polens führen würde. Das ist die Perspektive. Denn es gibt keine Friedensbewegung, die die Politiker eines Besseren belehren würde.
Hm. Ist eher eine düstere Perspektive.
Ja, eine Dystopie. Und da haben uns jene Eliten hineingeführt, die transatlantisch korrumpiert sind, polyglotte internationale Eliten, die mehr mit ihren Gesprächspartnern in Washington zu tun haben wollen, als mit der eigenen Bevölkerung und die bereit sind, für ein Schulterklopfen aus Washington ihre eigenen Länder vollständig zu ruinieren.
Und gleichzeitig haben sich aber die Bevölkerung auch da reinführen lassen, oder? Ist es so einseitig? Ist nur einer hauptverantwortlich?
Ich habe neulich gelesen bei Hermann Plopper, ein Volk döst in den Untergang. Mhm. Ja, es ist gelungen, durch die Erzeugung von Angst vorauseilenden Gehorsam zu erzwingen. Man hat die Bevölkerung in Angst und Hysterie versetzt, in der Corona-Krise, und versucht sie jetzt durch eine angebliche russische Bedrohung Europas weiter in Angst und Hysterie zu versetzen. Mhm. Und wenn da eine Angstblockade ist, eine emotionale Blockade, dann fruchten Argumente nichts mehr. Also wenn da eine emotionale Blockade besteht, dann benehmen sich intelligente Menschen wie Schwachköpfe.
Auch Journalisten.
Auch Journalisten, selbstverständlich. Ja. Und wir sind in einer Situation, in der ein großer Teil der Bevölkerung, ich würde sie auf 2/3 etwa taxieren, ein reiner Schätzwert, ihre Ängste damit kompensiert, dass sie auslagert an Politiker oder an den großen Bruder in Washington. Ich verlasse mich auf den Kanzler. Ich verlasse mich auf die Amerikaner. Sie werden uns schon helfen. Mhm. Ein Teufel werden sie tun. Und deswegen verlasse ich mich nicht darauf. Und andere sagen auch, ich verlasse mich nicht darauf. Und so erreichen wir mit den neuen Medien vielleicht 1/3 der Bevölkerung. Und dies ist der Bodensatz, aus dem eine Friedensbewegung entstehen kann. Aber es ist sehr schwer. Mhm. Denn dies bedeutet, dass man sich den Ängsten stellt. Es gibt ein britisches Sprichwort. Wenn die Angst an der Tür klingelt und du gehst hin und machst auf, dann ist da niemand mehr.
Mhm. Vielleicht lassen wir es mit diesem Zitat stehen, mit diesem Sprichwort. Herr Barb, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.